Marke und Robe. Ja, hallo in die Welt da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Heute wieder mit Peter Alexander Meissner und Thomas Gürke und einem tollen Gast, dem Magdeburger Maler oder dem Magdeburg-Maler Robin Zöfzig. Hallo Alexander, hallo Robin.
Ja, hallo Thomas. Hallöchen. Aber ich glaube, Magdeburg-Maler stimmt gar nicht, Robin, oder? Du bist ja eigentlich ein Leipzig-Maler, ja? Oder Leipzig-Magdeburg-Maler.
Ja, jetzt bin ich gerade Leipziger Maler seit einer Woche, weil ich hierher gezogen bin, also mein Erstwohnsitz jetzt in Leipzig habe, aber mein Zweitwohnsitz immer noch in Möser bei Magdeburg ist.
Ei, in Möser, da wo mein Vater geboren wurde, wenn das jemanden interessiert.
So
klein ist die Welt.
Ja, Leipzig ist ja auch eher was für Künstler so ein bisschen, ja. Da werden sich die Leute natürlich fragen, wie wir jetzt quasi von innerer Sicherheit über Energiewende zu Kunst kommen, ja, aber da fallen mir sofort ein Haufen Sachen ein. Wie geht's dir denn als Künstler jetzt so während der Corona-Krise, Robin?
Ja, total super. Ich habe total viel Zeit. Nee. Naja, ich nehme es ein bisschen. Also eigentlich ist es ein totales Trauerspiel, aber wir müssen uns ja irgendwie alle gegenseitig gute Laune zuschieben und den Lockdown abwarten, bis wir dann endlich mal wieder Ausstellungen machen können und uns der Öffentlichkeit zeigen können, weil davon leben wir eigentlich.
Das Publikum fehlt, ja, die Ausstellung.
Das fehlt. Und wir haben also private Sammler, warte, die regelmäßig kommen und auch ohne Ausstellung was kaufen, aber ist es natürlich für uns schöner, wenn man jetzt für eine Ausstellung direkt malt, ihr seht, hinten stapelt sich alles. Ja. Dann ist das Problem, dass man für die eine Ausstellung malt im August, für die andere im November und dann sitzt man im Prinzip auf zwei Ausstellungen drauf und hat am Ende gar keine Ausstellung. Es sind immer mehr Bilder und naja, finanziell passiert dann natürlich auch nicht so viel, da wir ja die Arbeiten nicht an die breite Masse senden können, sondern... Ja.
Und könnt ihr da online was machen? Also so Online-Ausstellungen? Gibt es da irgendwelche Lösungen, dass man da ins Netz ausweicht vom Analogen ins Digitale sozusagen?
Ja, haben wir auch schon gemacht. Online-Vernissagen, Online-Ausstellungen. Ist aber natürlich eine ganz andere Geschichte. Das Flair fehlt, doch ein bisschen der Geruch fehlt. Überhaupt die Galerie rein, Galerie raus, nochmal draußen gucken, nochmal... Sich irgendwie ein bisschen entspannen und dann doch wieder zu dem Bild zurückgehen. Das ist natürlich nicht möglich, weil wir diese Fluktuation nicht haben. Sondern nur der gerade sagt, dieses Bild stelle ich in die Kamera, das kann man sich dann auch angucken. Und dann muss man bei, sagen wir mal, 18 Bilder, die in der Ausstellung hängen, 10 mal 18 Minuten warten, bis man dann halt irgendwann mal wieder bei seinem Bild angekommen ist.
Also vielleicht muss man für die Zuschauer, wenn der Ton heute ein bisschen anders klingt als gewohnt, wir mussten aus technischen
Lex ist auf dem Mars, auf dem Mond.
Wir mussten aus technischen Gründen mal umswitchen und haben uns eines der gängigen Programme bedient hier. Ich will hier keine Schleichwerbung machen für den Zoom, den wir jetzt hier gerade nutzen. Und versuchen mal die Tonaufzeichnung über dieses Programm zu machen. Deshalb könnte das ein bisschen anders klingen jetzt für den einen oder anderen. Aber ich denke, es funktioniert. Die neue Zeit macht es möglich und notwendig. Ja, wir haben ja alle so unsere Erfahrungen mit irgendwelchen Meeting-Apps und Sachen gemacht. Und ich muss dir recht geben, Robin, mir geht das auch so. Also mir fehlt schon der persönliche Kontakt, dass man mal so beiseite treten kann und mit irgendeinem mal so drei Worte wechseln kann. Das kannst du halt in einer Ausstellung machen. Das kannst du aber nicht machen, wenn du am Bildschirm dir die Sachen anschaust. Ja. Aber okay, wir wollen nicht rumjammern, sondern was Schönes erzählen.
Ja, ist vielleicht sogar ein guter Übergang.
Ja.
Von digitaler Malerei bis hin zu realer Malerei.
Genau. Also Also es ist ja auf meinem Mist gewachsen, dass wir dich hier eingeladen haben. Und ich habe dich das erste Mal, also persönlich, kennengelernt, also natürlich nicht direkt, aber indirekt, bei der Bauzaungalerie in Magdeburg, die erste Baustelle in Magdeburg, große Baustelle am breiten
Weg. Mitten in der Stadt.
Mitten in der Stadt, breiter Weg, Ernst-Reuter-Allee, und Bauzaungalerie. Ganz viele verschiedene Künstler haben dort ihre Bilder angeboten, wenn ich es noch richtig weiß. Da warst du dabei. Wie ist das dazu gekommen? Und wie bist du überhaupt grundsätzlich zur Malerei gekommen?
Das sind ganz viele Fragen. Die Karin Grasse, die hat mich damals angehauen, und der Oliver Hornemann von der Otto von Guericke Immobilienwohnungsbaugenossenschaft, ob ich da eventuell Lust drauf hätte. Und ich fand das mit der Bauzaungalerie, dass ich Nähe, Kunst raustragen aus den Galerien, das ist irgendwie Asche. Mhm. Und fand dann auch die Idee mit dem Bauzaun, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann habe ich aber irgendwie so das ganze Team kennengelernt und habe mir auch die Hintergründe davon genau angeschaut und gesehen, dass das für einen guten Zweck ist, und habe mir die Drucker angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum denn nicht? Das ist für einen guten Zweck. Und außerdem wird vielleicht der ein oder andere da vorbeifahren. Der erste, der geschrieben hat, war Tom Schwarz. Der hat gesagt, guck mal, hier ein Bild von meinem Lieblingskünstler, habe ich sofort erkannt. Fand ich damals ganz witzig. Wow. Du hast es gesehen, und da haben wir direkt Werbung gemacht und auch eine beträchtliche Summe gesammelt, die an die Freiwilligenagentur ging. Und das ist halt, die machen halt wirklich viel, und das ist ein tolles Team. Und da habe ich gesagt, ja, feuerfrei, lass uns das machen. Versuchen da möglichst viel Geld zu akquirieren, was man halt für gute Zwecke ausgeben kann.
Das waren Originale, die da hängen? Nee, das waren Drucker, ja?
Ja, das waren Drucker, und die waren mit Tapetenkleister auf das Holz getatscht. Ja,
stimmt,
und
ich erinnere mich.
Das war jetzt... Ich bin das halt anders gewohnt. Ich kenne immer White Cube, und da hängen dann die Bilder alle separat. Und das war so ein bisschen komisch für mich am Anfang. Aber am Ende, die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und wenn ich dann mit dem Auto bin, ich ein paar Mal vorbeigefahren, habe mir das angeguckt und fand das dann halt auch spitze. So, und da habe ich gesagt, ja klar, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und Pro M hat dann halt auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Und dann haben wir ja das Bild, was im Rathaus hängt, zum Höchstpreis verkauft.
Die Jungfrau. Unglaublich, das gab ja Diskussionen, ja, wegen der freien Brust. Wie hast du das erklärt?
Nein, ich habe ja von Delacroix die Freiheit des Volks als Grundlage genommen, als Bild. Und da sind 2 freie Brüste drauf. Und danach...
Okay.
Ja, reicht ja nicht eine. Ich hatte auch den mit Rainer Nietzsche damals gesprochen. Wir haben damals die Buchmesse für Magdeburg ausgestattet mit den Schreibkräften und Herbert Besen und Carsten Steinmetz. Und da ist dann halt, ich weiß gar nicht, wer gekommen ist, die sind halt vorbeigekommen und haben gesagt, ja, okay, wir brauchen Fördergelder für Buchmessestände. Und ein paar Jahre später war ich dann halt auch dran, und da habe ich das Bild halt gemalt, und die Leitung war zufrieden, und die haben gefragt, ob sie es käuflich irgendwie erwerben können für die Stadt. Und dann hat die Stadt, also die Käuferin steht auf den Kaufvertrag drauf, und da sage ich zu Herrn Nietzsche, Mensch, Herr Nietzsche, wer ist denn die Käuferin? Sie sind doch ein Mann.
Das, ja, die das, Stadt. Warte, das kann ich dir erklären als Jurist.
Aber cool, jetzt hängt das Ganze im Rathaus, ja?
Und am Eingang das sollte irgendwie hinten in die große Aula rein, und da habe ich gesagt, aber da sieht man das ja nicht. Und ich fand das halt auch cool, weil der Ratskeller daneben ist, und habe mir halt den Platz ausgesucht. Und dann war es aber auch noch schwer, Matthias Napfroth davon zu überzeugen, weil so ein bisschen gesagt hat, oh Mensch, ich weiß jetzt auch nicht, das ist ja ein Skandalbild, und ich muss ja hier irgendwie seriös auftreten. Und da sage ich, na guck mal, wenn das jetzt schon mal im Rathaus ist. Und da ich sage, lass es mal eine Woche hängen, und dann gucken wir mal, wie es ist. Und jetzt ist es halt so, dass er das also fast mehr zum Ratskeller zählt als zum Rathaus, obwohl es ja eigentlich der Stadt gehört. Aber wie sagst du, Matthias, meine Jungfrau, das finde ich halt ganz, ganz cool. Er hat sich halt mit dir gut angefreundet, ja.
Also ich finde das Bild auch toll, muss ich sagen. Es ist mal eine andere Interpretation, ja.
Und wer ist der Mann da drauf auf dem Bild? Da ist doch rechts noch so ein Mann drauf, oder?
Das ist Till Eulenspiegel.
Ah, deswegen die lange Nase.
Und der guckt dann halt auch wieder vom Rathausplatz, guckt der Till Eulenspiegel auf den Balkon und der Till Eulenspiegel, der guckt dann den anderen Till Eulenspiegel wieder an.
Also cool. Till Eulenspiegel war ja wirklich mal in Magdeburg, ja. Kennt ihr die Geschichte? Mit dem Seil, was er über einen Rathausplatz gespannt hat.
Wo er allen die Schuhe geklaut hat?
Genau, da hat er allen die Schuhe geklaut und hat die dann von oben in die Menge wieder runtergeworfen. Also so eine Till-Eulenspiegel-Geschichte aus seinem Leben heraus, Tatsache in Magdeburg. Das ist übrigens eine spannende Sache, der soll ja wirklich erlebt haben, der gute Mann. Ja.
Ich kenne auch noch die Geschichte, wo er auf dem Balkon vom Rathaus stand und gesagt hat, er kann fliegen.
Ja.
Und da habe ich halt Till Eulenspiegel halt sofort mit Magdeburg verbunden. Und ich weiß gar nicht, ob es Magdeburger war, aber wenn er da gelebt hat, ist ja auch okay.
Nee, war kein Magdeburger. Der ist, glaube ich, rumgewandert und war unter anderem in Magdeburg.
Reicht also, ja auch.
Eigentlich ist es, glaube ich, ein Ire, oder? Der kommt ab und zu auch mal mit der Ryanair hier rüber geflogen und begrüßt unseren Ministerpräsidenten. Falls ihr das Bild noch so im Kopf habt, so. Kennt ihr das noch? Als Koch. Nee. Als der Flughafen Kochstedt eröffnet wurde, da waren noch damals hat Ryanair noch zwei Linienflüge oder drei Linienflüge von Kochstedt.
Stimmt, irgendwo nach Spanien, ja? Oder
nach Mallorca oder? Einer und irgendwie, also drei, vier oder zwei, drei Linienflüge von Kochstedt aus. Und da kam der, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, von dem Geschäftsführer von Ryanair, der kam mit dem ersten Flieger nach Kochstedt. Und dort wurde er von der Landesregierung begrüßt, unter anderem von Herrn Haselhoff. Und der stieg dann aus dem Flugzeug aus und hatte ein Till-Eulenspiegel-Kostüm an und einen Spiegel in der Hand. Das konnte man natürlich verschieden interpretieren, ja, so diese ganze Geschichte. Aber das ging damals so ein bisschen um die Welt. Also, muss man mal googeln, da findest du garantiert auch noch die Bilder von ihm. Das war lustig.
Ja, genau, das habe ich mir als Vorlage genommen.
Ja. Also, nee, absolut genial. Und wir haben uns ja mal getroffen in dieser kleinen Kneipe in Sudenburg, auch ganz witzig. Und da hast du mir erzählt, dass du eigentlich ursprünglich so aus der Graffiti-Szene kommst, ja, und da dein Handwerkszeug gelernt hast, was natürlich so manche plakativen Farben erklärt, ja.
Bemalen von Straßenbahnen.
Genau. Wie war das bei dir? Hast du Straßenbahnen bemalt?
Nee. Das darf er jetzt nicht sagen. Das ist noch nicht verjährt.
Ich habe an der Endstelle von der 3 und 9 gewohnt, im Rebenweg. Aber da war ich noch nicht in dem Alter, wo ich großflächig vorgegangen bin. Da war ich noch ganz schüchtern.
Nee, aber du kommst aus der Graffiti-Szene, ja? Wie bist du zu Graffiti gekommen?
Na, über die Schultoiletten.
Nee, jetzt auch mal ohne Mist, wie kommt man da drauf, einfach zu sagen, ich nehme jetzt meine Sprayflasche in die Hand und versuche mal irgendwie Kunst auf eine Wand zu bringen oder sowas. Also das passiert ja nicht einfach so, oder?
Nee, das Graffiti war irgendwie eher so ein Ventil. Man wollte irgendwas machen, man wusste, weißt du, wenn man dir einen Stift und ein weißes Blatt in die Hand gibt und sagt, mal was, dann sagst du, ja, was soll ich denn jetzt malen?
Ja.
Und du brauchst irgendwie einen Einstieg, wo man, weißt du, vielleicht auch deine Comics zeichnen oder man zeichnet Blumen und die Jungs sind halt cool und zeichnen Graffiti.
Ja.
Und da hat man als Grundlage eigentlich Typografie drin, so ein bisschen Perspektive, 3D-Modelle, Blockbuchstaben und so ein bisschen Farben, die man da ausprobieren kann, die man gegeneinander setzen kann. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Feld zum Üben. Man muss ja auch nicht direkt, ich arbeite ja jetzt auch im Prinzip mit Graffiti, mit Dosen, aber ich setze die halt anders ein. Ich benutze die im Prinzip eher, ich nehme nur noch Elemente aus dem Graffiti und nehme die als künstlerischen Hintergrund, aber nicht mehr das ausschließliche Namensgraffiti, was halt den Fame am Ende bringen soll. Und das ist halt dann aber auch wieder der Ansporn, warum es so viel Graffiti gibt, weil jeder will Fame haben. Und dann sagen die, oh, das ist Turm oder das ist 38C oder das ist TRC. Das war ja damals zu meiner Zeit, waren das die großen Graffiti-Crews, die es gab. Oder AIH. Und dann hat man denjenigen mal live getroffen und hat gedacht, oh, das ist ein Star in der Szene.
Ein Influencer.
Ja.
die damaligen Influencer waren das. Und die waren halt überall unterwegs und haben halt einfach alles vollgebombt. Und ich muss aber auch sagen, hier in Leipzig, wir sind hier in Plagwitz an der Spinnereistraße. Also die Ateliers sind in der Spinnereistraße und hier in Plagwitz gibt es so einige Ateliers und kreative Orte, wo Leute sich treffen und malen und arbeiten. Und seitdem das hier losgegangen ist, ist hier auch die Graffiti-Szene wieder aktiv. Und eigentlich kann man, würde ich jetzt hier so mal als These in den Raum schmeißen, überall, wo Graffiti exorbitant auftritt, da ist auch gerade die Kultur- und Kunstszene auch sehr aktiv. Und also mit dem Graffiti ist damals auch die Kunst gekommen, oder mit der Kunst ist damals auch das Graffiti gekommen, so wäre es besser. Und jetzt ist es halt hier einer der beliebtesten Plätze in Leipzig. Und ich sage das nur deswegen, weil ich bin letztens mit Google Street View hier mal so ein bisschen durch die Straßen gefahren und habe das halt die Zustände vor 15 Jahren gesehen. Und da war hier noch gar nichts. So, da war überhaupt kein Graffiti. Und da hat es sich halt einfach nicht gelohnt, für die Sprüher hier rauszufahren und halt irgendwas anzumalen, weil das ja eh keiner gesehen hat. Ja, und würde ich immer sagen, so als Index, in diesem Bereich sind möglichst viele kreative Leute und ziehen natürlich auch die Graffiti-Sprüher mit.
Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem, ja. Also Graffiti, also für den einen ist es Kunst und Szene und Lebensdarstellung und für den anderen ist es eine Schmiererei an der Hauswand, ja. Da lebst du natürlich auch immer in so einem Spannungsfeld, ja. Also,
ja, natürlich die Graffitis, die in den Straßen gemacht werden, das sind hauptsächlich Demolition-Graffitis, sage ich mal, gegen Gentrifizierung. Wir wollen alles hässlich machen, wir wollen sagen, das ist unser Revier, irgendwie sowas in dieser Richtung. Das ist natürlich jetzt nicht die große Kunst, das muss ich auch sagen. Es gibt halt Künstler, die... Also ich habe auch mit einem zusammen studiert damals, der ist in Berlin zum Beispiel sehr berühmt in Graffiti. Der wird aber mittlerweile gebucht. Da sagen die, wir möchten gerne von dir Graffiti haben. Und das sind dann halt aber keine Schwalben oder Eulen oder sowas, sondern das ist schon dieses Demolition-Graffiti und dieses Abgefuckte. Aber das ist dann schon ein bisschen was anderes. Und viele versuchen irgendwie gerade auf diesen Zug aufzuspringen und machen auch besonders hässliche, talentbefreite Graffitis. Und dadurch entsteht halt auch diese Mischung. Und manchmal ist halt ein Gutes dabei und manchmal ist ein Schlechtes dabei. Und die Maxi Kretschmer, die hat zum Beispiel in Leipzig hier ein Graffiti gefunden, was dann halt rekonstruiert wurde und hinter eine Glasscheibe gepackt wurde, weil es halt doch von einem berühmten Graffiti-Künstler war, was halt für die Ewigkeit bleiben sollte. Wobei das andere keine Daseinsberechtigung hat in dem Sinne.
Ja, es gibt ja Graffiti-Künstler, die machen ein paar Luftballons irgendwo an der Wand, ja, und das wird Millionen wert, ja, diese Wand dann irgendwie.
Obwohl ich gar nicht glauben kann, dass das einer ist, sondern ich denke, hinter Banksy steckt eine ganze Firma.
Meinst du?
Ich denke schon, bei der Vielzahl oder bei der Organisation von der Geschwindigkeit.
Okay. Das ist extrem professionell, ja, so diese ganzen...
Also mich hat ja diese Auktion fasziniert, wo da mitten während der Auktion plötzlich dieser Schredder in dem Rahmen losging und das Bild dort zur Hälfte durchgeschreddert wurde, ja. Also mehr PR kann man überhaupt nicht erzeugen, oder? Als bei einer Sassabi, glaube ich, ja, oder?
Ja, und dadurch ist es jetzt auch noch mal ein bisschen teurer geworden. Das finde ich auch super.
Aber Kunst ist Geschmackssache und total, also die Leute sehen es ja sehr unterschiedlich. In meinem Beruf ist es halt immer ein bisschen schwierig. Da kommt jetzt ein Hausbesitzer und sagt, da hat mir schon wieder einer die Wand voll geschmiert. Ja,
das ist halt. Ja, dann sag ihm nur einfach, die ist hinterher schöner als vorher. Vorher war sie hässlich, jetzt ist sie schön. Dann ist es keine Straftat.
Das ist immer schwierig. Also es ist schon spannungsfähig, finde ich. Also ich kann den Hausbesitzer auch verstehen. Der gerade ein paar, du wolltest hier hattest mal erzählt oder hast mal überlegt, ja. Also wenn ein Haus baust, dein ganzes Vermögen da reinsteckt, dann kommt einer ein und schmiert dir die Wand voll, also schmieren jetzt im negativen Sinne.
Ja. Das ist vollkommen richtig. Also es gibt da auch ich habe mir ja auch in Leipzig ein bisschen was angeguckt und wenn man denn so, also die Mieten, die Kaufpreise sind ja hier verrückt, das ist ja der Wahnsinn. Aber haben wir so ein bisschen rumgeguckt. Mir auch ein Objekt angeguckt, da war so ein Garagentor mit Eingang und so, quasi so ein Stadtreihenhaus. Und da habe ich Da hatten ja alle Leute irgendwie so ein Tag irgendwie dran. Seid da einer besoffen langgelaufen und hat einfach mal so. Und dann dachte ich so, ne, das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn, dann würde ich mir halt Leute ranholen lassen und dann sollen die das halt richtig zuklatschen. So. Und ich bin auch dabei gerade, ich mache auch so Fotos von einzelnen Gebäuden hier in der Stadt. Und für die, die das jetzt halt nicht sehen können, aber ich werde das mal so kurz demonstrieren. Das sind halt alte Gebäude, Industriegebäude mit, und die, das sind alte Gebäude, die ich halt hier abgemalt habe, und beim Malen habe ich dann gemerkt, da fehlt irgendwie was, und dann habe ich angefangen, die Graffitis nachzumalen und dort perspektivisch halt reinzusetzen. Und irgendwie entsteht dadurch auch ein ganz besonderes neues Spannungsfeld, weil das, was die Graffiti-Sprüher machen, das ist nicht von langer Dauer. Aber wenn ich das auf eine Leinwand bringe, mhm, dann hält das halt ewig, weil halt so eine Leinwand schmeißt man nicht so schnell weg. Und dadurch ist es halt so eine zeitgenössische Contemporary Art Graffiti-Nummer, die halt jetzt auch ins Museum gehen kann letztendlich. Die halt quasi sagt, das waren die 2020er, wo halt in Leipzig diese Graffiti-Leute waren, und die werden ja dann auch irgendwann alt und haben eine Familie und gehen dann abends nicht mehr raus mit einer Pulle Wein und sprühen halt die Sprühkästen zu.
Und wenn du das malst, dann hast du ja auch noch ein Stück von dir, Atmosphäre und ein bisschen Kunst von dir, dann noch ganz viel mit drin. Das ist ja dann auch eine interessante Mischung. Ja? Dann ist das nicht, es wirkt dann ganz anders auf so einem gemalten Bild.
Genau, den kann man bei Instagram mal gucken, bei Robin Zöfzig, da auf dem Kanal, da sind so einige Gebäude auch von Leipzig, da sieht man das halt auch mit der Atmosphäre, das sind so kleine Punkte, das sind die Coronis, die da rumfliegen, und das heißt, der im Land der vollen Häuser,
okay,
weil wenn man rausgeht, und ja, da sieht man halt so einige alte Gebäude, die jetzt wieder renoviert und restauriert werden. Und übrigens, wenn jetzt eine alte Fabrikhalle restauriert wird, dann verschwinden auch die Graffitis dauerhaft. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Also da gehen die Leute nicht mehr ran.
So, ja, gibt es da so Regeln irgendwie, wo man sprüht und wo man nicht sprüht? So interne? Also,
so tief stecke ich in der Szene nicht drin. Ich habe eine Häuserecke besprüht, aber für eine Kneipe, und durch dieses Graffiti, es war halt so eine Schlange und so ein paar Leute, da hingen so ganz viele Abraber rum, und die haben auch ganz viel geklaut. Und dann sagte der Chef, naja, mach mal ein paar abgeschlagene Hände und mal eine Bockwurst und, und eine Kaffeetasse und ein Schnitzel. Und wir haben das halt sehr lustig aufgenommen. Gegenüber war ein Puff, haben wir noch ein paar Mädels dran gemalt, und mit einem Kleingast, der mal aus dem Fenster geguckt hat. Die Sache ist, es ist schon Graffiti, aber das ist auch so ein bisschen in dem Style, wie die Graffiti-Künstler hier arbeiten. Und da passiert nichts. Da geht keiner mehr ran. Die Wand ist irgendwie so in so einem Vakuum, da geht einfach keiner mehr ran an dieses Bild. Und das finde ich halt auch wieder cool, dass da wegen diesen Regeln, dass da halt gesagt wird, okay, das ist irgendwie cool, das lassen wir. Aber wenn jetzt jemand die Frau mit Hund an der Brücke malt, mit Schilf im Hintergrund und einem Sonnenuntergang, was halt so auch nicht malerisch gut ist, sondern so halb Pseudo-Fotorealismus, das wird gnadenlos weggemacht. Da wird sofort reingemalt. Ich habe halt gehofft, dass ich mit dieser Art von, was ich gerade gezeigt habe, wenn man sowas malt, dass man dann halt Graffiti-Leute akquirieren kann, dass die dann halt selbstständig ihre Styles in die Bilder mit reinmalen, um das dann halt quasi für die Leute zugänglich zu machen, dass die sich dann halt mit drin verewigen und halt ein Teil davon sind. Das habe ich halt zum Beispiel beim Bastler gemacht, an diesem, wo ich Peter Alexander kennengelernt habe.
Wie wird man eigentlich Maler? Also jetzt mal, also, dass man davon lebt, also Künstler.
Ja, das ist eine schwerwiegende Entscheidung.
Okay. Hast du das gelernt, irgendwas in der Richtung? Hast du studiert? Hast du, ja.
Ja, studiert habe ich viel. Ich habe eine Ausbildung als Grafikdesigner gemacht, dann habe ich ein Kommunikationsdesign-Studium angefangen, abgebrochen, Produktdesign-Studium angefangen, nicht zu Ende gemacht, ein langes Praktikum in der Fälschergalerie in Leipzig bestritten.
Ja, da müssen wir gleich nochmal los.
Und damit ging im Prinzip dieses ganze Drama los, weil ich hatte schon, als ich Designer war, zwar auch meinen coolen Schreibtisch, meinen coolen iMac und mein G5 und sowas, das ganze Zeug, und habe da auch meine Flyer gebastelt. Hatte aber immer hinten noch eine Staffelei, wo ich so ein bisschen gemalt habe. Das hat und habe da aber nur diese Elemente, im Prinzip ähnlich wie beim Graffiti, abfotografiert, bei Photoshop ein bisschen eingeführt und wollte da halt immer so ein bisschen Struktur haben und mir hätte irgendwie das Haptische irgendwie mehr Spaß gemacht. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass ich an so einem Computer, wenn man da die ganze Zeit dran gesessen hat, irgendwie einen krummen Rücken gekriegt hat und am Ende nur so ein JPEG hatte, was man halt verschicken konnte, also eher cool. Und dann gab es vielleicht noch einen Flyer und dann hatte man, ich habe da hinten auch so Kisten, da sind 1000 Flyer drin, aber da geht man nie wieder ran und das ist halt eigentlich Müll, was man da produziert. Also nicht Müll vom inhaltlichen Sinne, sondern dieser Papiermüll. So, der. Ja. Und ja, ich war da relativ unglücklich und wollte dann ins Produktdesign und das hat mir dann aber auch nicht so ganz gepasst. Und da bin ich dann immer mehr zum Malen gekommen und durch die Fälschergalerie habe ich so ein bisschen noch Skills gelernt und habe beim Bildhauer, der damals mein Lehrer war für die Grundlagen in der Ausbildung, bei dem habe ich auch noch ein Praktikum gemacht, da habe ich auch ziemlich gut zeichnen gelernt, also so Grundlagen von linear-konstruktiven Zeichnen, Perspektive, organische Formen, organische Formen in der Perspektive, also ein Kohlkopf, der wirklich rund ist. Und dann kam schon langsam die Farbe dazu und dann auf einmal war ich glücklich und hab mich an der Burg beworben und an der HGB und wurde bei beiden genommen und habe mich dann für die Burg entschieden und bin 5,5 Jahre dort gewesen, also fünf Jahre dort gewesen, ein halbes Jahr in China, Auslandsstudium und dann nochmal 3 Jahre Meisterschüler gemacht, mit nochmal China, nochmal ein halben Jahr dazwischen und habe dann insgesamt 9 Jahre Malerei studiert.
Also richtig, richtig gelernt.
China findet sich ja irgendwie auch in deinen Bildern wieder, habe ich so den Eindruck. Kann das sein? Also bestimmte Kleidungsstücke und sowas, da findet man immer so einen asiatischen Touch irgendwie drin bei dir, glaube ich.
Na, was noch viel wichtiger ist, sind die Details in den Bildern. Das ist das sogenannte Line Work. Ich habe traditionelle chinesische Tuschemalerei studiert, also Seidenmalerei quasi.
Okay. Und was macht man da? Also Seide malen, klar, ja. Aber so in Laien, gib mal einen Tipp, woran erkenne ich das, was jetzt so die Einschläge von chinesischer Seidenmalerei sind?
Ich habe, also das heißt Gombi Hua oder Guo Hua, also Staatsmalerei. Gombi ist die Unterkategorie. Es gibt also mehrere Kategorien. Es gibt das Xi Yi, das ist mit auf Papier, dieses verlaufende Shang Shui, Berg, Wasser. Und dann gibt es Guo Hua, das ist halt die Menschen und das ist dann auf Seide. Und da gibt es halt mit solchen chinesischen Linia-Pinseln, die man halt also auch im Souvenirshop kriegt, die haben aber wirklich eine Funktion. Mit denen kann man halt Linienführung üben. Und da gibt es halt 4 verschiedene Linien, mit denen man alles ausdrücken kann, was man will. Und das musste ich dort halt studieren und lernen. Da habe ich dann auch relativ komplizierte Bilder gemalt. Da habe die Seide nicht auf Holz aufgespannt, sondern freischwebend gelassen. Und habe das auch wieder mit Graffiti gemischt und habe halt die alte Tradition mit der neuen Geschichte vermischt und hatte dann so 2 Jahre so einen China-Film und
ja. Wo warst du da in China, Robin?
In Tianjin. Bei Peking, da hat es mal vor ein paar Jahren ganz toll geknallt. Vielleicht kennt man das daher.
Okay. Da warst du schon weg, als es da geknallt.
Ich war aber im Folgejahr wieder da. Ich habe mir auch den Hafen angeschaut.
Was ist so deine also was sagst du zu China, so als Land, als Welt?
Ich habe sogar meine Eltern mal dorthin bestellt und habe gesagt, pass auf, ihr kommt jetzt einfach mal rum, bitte. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen länger und ich lade euch einfach mal ein. Die waren 3 oder 4 Wochen waren die da und die fanden es auch super. Wir haben uns dort aber auch autonom bewegt. Also wir waren mit keiner Reisegruppe unterwegs. Ich habe auch Chinesisch lernen müssen, um an die Schule zu kommen. Das ist ein kleines, wie bei DSA 1, 2, 3, 4 und 5 in Deutschland. Okay. Musste ich halt so ein Grundchinesisch beherrschen. Mein bester Freund ist auch Chinese. Dadurch konnte ich halt ein Hotelzimmer bestellen oder eine Brause kaufen oder ein Essen bestellen oder eine Fahrkarte kaufen. Das geht halt. Mhm. Tiefgründige Gespräche gehen nicht, aber das ging. Und da haben wir uns halt einmal durchgewurschtelt und sind halt, ich habe meinen Eltern die schönsten Ecken und auch die schlimmsten Ecken gezeigt. Und ja, da haben wir dann halt quasi eine Rundreise gemacht und uns halt China angeschaut. Und
also du scheinst aber begeistert zu sein von China, oder? Oder ist es nur, weil es so exotisch ist?
Ich mag ja auch die Kultur. Meine Tochter hat auch einen chinesischen Namen gekriegt. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Das ist schon sehr verankert. Das hat auch ein bisschen was mit Religion und Buddhismus zu tun und diese leicht esoterische Schiene. Das ist ja eine coole Religion. Gibt's nicht ganz so viel Krieg. Und da habe ich mich so, ja, einfach vom Lebensstil so ein bisschen eingeordnet und finde halt auch die Lebensart von den Chinesen ganz cool.
Gibt's in China Graffiti? Also, überlege ich jetzt gerade. Ja. So ja, ordentlich gut. Alles.
Ja, gibt's. Aber das ist abwaschbar mit Wasser.
Okay.
Also noch kurzlebiger als, also die müssen das nicht abreißen, das Haus, die waschen das einfach.
Das würde ja auch manche Probleme lösen, ja. Das ist so. Also China, also es hat ja schon ziemlich, also so in gezeichnet, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber hatte ich schon geprägt ein bisschen, ja. Also ich habe mir etliche Bilder von dir angeschaut und also China oder asiatische Komponenten findet man sehr viele bei dir, ja.
Es ist immer so schwer, da ranzukommen, deswegen muss ich immer irgendwie alle 2 Jahre dorthin reisen, um das ganze Zeug hierher zu schleppen.
Da gibt es aber jede Menge chinesische Studenten hier bei uns, müssen wir mal...
Ja, letztens habe ich den chinesischen Studenten von mir noch Papier gegeben, weil da hatten wir eine Ausstellung im Funkhaus. So. Und wie kannst du das Zeug noch mitbringen? Hast du noch Maubis? Hast du noch Tusche? Hast du noch dies und das? Ja, okay.
Fand ich in China ja auch toll. Also die Chinesen, die schreiben ja nicht, sondern die malen ja ihre Schriftzeichen. Ja? Das sind ja kleine Bilder. Und so. Also diese, was man so auf dem Essstäbchen sieht oder vielleicht auch in irgendwelchen Schriftrollen.
Warst du schon in China?
Nee, leider noch nicht. Nee.
Ich auch nicht.
Also das ist auch noch eine Bildungslücke, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich überlegt, dass fast 2 Drittel der Menschen mittlerweile in Asien leben und von den 8 Milliarden, die wir auf der Welt haben, 1,3 sind es jetzt, glaube ich, Chinesen sind oder in China leben, ist das schon ganz schön ein großer Teil der Menschheit, ja.
Ja, ist schon 1,4, aber... Ja, denn wer jetzt gerade mal bei Google sitzt, der kann mal das Zeichen für Metall googeln, um mal so ein Bildzeichen zu erklären. Und das Zeichen für Metall, das ist oben dieses kleine Dach, das ist das Zeichen für Mensch. Darunter diese Senkrechte mit 3 waagerechten Strichen, das ist das Zeichen für König. Und um dieses ganze Ding ist nochmal so ein großer Zaun. Das ist im Prinzip sowas wie ein Tor. Bei dem König sind links und rechts so 2 kleine Striche, die in der unteren Linie nach unten gehen. Und das sind seine Schwerter. Und das ist das Zeichen zum Beispiel für Metall. So. Also so funktioniert die Bildsprache. Man sieht dieses Zeichen und dann gibt es dazu eine kleine Story. Und die werden dann wieder neu zusammengesetzt. Also rein theoretisch, wenn man, also ich sage mal, 600 Zeichen kann, dann ist es schon nachvollziehbar, was auf diesem Schild gerade gemeint ist.
Okay.
Und also, so zum Beispiel Anshan, die Stadt, die heißt ein Sattelberg. Und man sagt, hey, heißt das Sattel? Heißt das, ja, Berg ist klar, heißt das Sattel? Ja, Sattelberg.
Okay.
Ja. Schöner Name für eine Stadt. Und dann weiß man aber wieder, was Sattel heißt. Oder so. Also so. Oder Tianjin, der Tag oder Beijing ist Norden, Bay. Nan, Dongqi, das sind also Nanjing, Qian und Dongqing. Dongqing ist zum Beispiel Tokio, das ist dann halt ein Kreuz, Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist schon logisch aufgebaut, das kann man schon verstehen. Man muss sich halt nur ein bisschen drauf einlassen.
Aber es ist halt nicht, wie wir es kennen, so mit einzelnen Buchstaben, die man aneinander reiht, sondern es sind halt eben Bilder, ja?
Ja. Die Frau Dr. Henkel ist eine absolute professionelle chinesisch Korrespondentin für Magdeburg und wir haben halt auch mit Tianjin die Hochschule nach Magdeburg eingeladen und haben auch im Rathaus eine Ausstellung gemacht, wo ich sogar vorne reden durfte. Ich bin aber zu spät gekommen und dann ruft mich hier an und sagt, hier, Robin, wo bist du? Wir müssen, und ich, ja, ich komme. Hier, du bist gleich dran, du musst was sagen. Und ich, was? Ich habe doch gar nichts vorbereitet. Ja, und dann habe ich mit denen halt auch in Deutschland eine kleine Rundreise gemacht und das ist jetzt seit 2 Jahren, geht das immer wieder hin und her. Und der deutsch-chinesische Austausch, der findet dadurch statt.
Das ist ja auch eine coole Geschichte. Du kennst doch Herrn Trümper, ja? Also in unserem ersten Podcast hatten wir gerade über Herrn Trümper gesprochen.
Der Herr Trümper, als wir uns das erste Mal gesehen haben, war es eine sehr lustige Begegnung. Da hat er gesagt, Sie sind doch der Rüpel, der das Bild in mein Rathaus gehängt hat.
wo ich jeden Tag davor stehe und mir die nackte Brust angucke.
da hat er mich gerüpelt.
Ach, gucke.
Und dann war ich hier bei der ProM nochmal dabei, im Allee-Center, unten im Keller mit Georg Banderau. Da haben wir ja auch, da wurde ja dieser Katalog vorgestellt von den Kulturgesichtern und da standen wir dann wieder nebeneinander und dann haben wir mal so ein bisschen gequatscht und dann über die Kulturhauptstadt haben wir sehr viel miteinander gequatscht und da ist er dann auch auf dem breiten Weg mal bei mir vorbeigekommen. Unter anderem auch Willi Polte, mehrmals. Mit Willi Polte mache ich ja immer Selfies.
Ja.
mit dem habe ich auch schon sehr viel geredet und der kam zum Beispiel damals, der hat übrigens die Idee gehabt, dass die Stadt das Bild kaufen muss. Der ist nämlich zu meinem Onkel in die Kompressorbude gegangen und hat gesagt, ihr Sohn hat ein Bild gemalt, das muss die Stadt kaufen. Und er sagte, nee, das ist mein Neffe, wir müssen den Fahrradladen fahren auf die große Diester fahren. Und dann stand er da auf einmal im Fahrradladen, halt ganz freundlich, wie er ist. Und da ging das dann los, dass die Stadt das Bild doch kaufen sollte. Und er hat ja bei der Enthüllung des Bildes live mitgemacht. Also er und Rainer Nietzsche und ich, wir haben dann das Bild enthüllt am Ende. Trümper, muss ich sagen, der hat sich halt in die Kulturhauptstadtgeschichte richtig reingehängt, was ich halt so beeindruckend finde. Egal, ob das jetzt eine Großveranstaltung war oder eine kleine Veranstaltung mit einem mit 50 Leuten, einem mit 500 Leuten, er war immer dabei. So, und hat sich immer dahinter gestellt und der hat auch gefragt, was müssen wir denn hier in Magdeburg machen? Und da sage ich, naja, wir brauchen erstmal eine offene Kulturlandschaft, Galerien,
ja.
So ein bisschen auch Museen, die jetzt sagen, wir stellen jetzt zeitgenössische Kunst aus. So die modernste Position, die ich jetzt im Museum gesehen habe, war Ute Pleuger. Das war meine Professorin, so die jetzt in Rente geht. Es gibt Nachwuchs so und das muss so ein bisschen locker werden. Wir brauchen so ein bisschen Galerienlandschaft und da war auch Rainer Robra dabei, da standen wir auch zusammen. Der hat ja auch mal eine Ausstellung von mir mit eröffnet. Der hat auch gefragt, so bei der Pressekonferenz vom Aqua Opus Net, was wir im Wissenschaftshafen gemacht haben, da haben wir so Boote rangeholt und eine Ausstellung reingebaut. Da hat er auch tatsächlich gefragt, was müssen wir denn eigentlich machen, um hier eine richtige Kulturlandschaft zu kriegen? Wir haben das mal in Barcelona gesehen, aber wie ist denn das eigentlich aktuell in Leipzig oder wie ist denn das aktuell in Halle gewesen? Warum ist denn da eine andere Kulturlandschaft als in Magdeburg? Und das hat, haben aber alle drei unabhängig voneinander nachgefragt und ich habe das denen auch ganz plausibel erklärt, dass dort halt die Kunsthochschulen sind, dass die Leute von woanders in die Stadt kommen, dass die sich wieder vernetzen, dass die sagen, wir müssen das irgendwo ausstellen und dann mieten sie sich irgendeinen Keller oder einen alten Laden oder so. Und damit meinte ich auch, dass der Leerstand halt in der Stadt verringert werden kann, also eine Galerie zu Nebenkosten zum Beispiel. Diese schmutzigen Offspaces, die wir hier in Leipzig haben, da habe ich gesagt, am besten einen Laden, die Decke, alles kacke, nur die Wände einmal streichen. Auf der Toilette ein Handtuch, das reicht.
So. Das Bier eins. Da hat ja mal in Magdeburg sowas gemacht, ja, im Engpass hier in Suppenburg. Kennst du das?
Ja.
Das Lanotte, dieses Puppenfestival. War ja so ein bisschen so in die Richtung.
Ja, ein bisschen was Unorthodoxes, ja, irgendwie mal ein bisschen was Schräges, so, das hat gefehlt in Magdeburg.
Kann man das als Stadt wirklich steuern? Entschuldigung, also kann man das wirklich steuern, dass man
Nein, du kannst die Räume schaffen, ja, du kannst so ein bisschen versuchen, das Umfeld zu schaffen und dann musst du hoffen, dass dass die Leute drauf abfahren, denke ich mal.
Man geht bei einer Galerie immer davon aus, dass das halt alles super slick und super geleckt ist, aber eigentlich muss es abgefuckt sein für einen Anfang, damit man sich auch als Kunststudent erstmal so ein bisschen traut und sagt, okay, ich mache mal eine Ausstellung, guck mal hier. So, wir hatten in Halle Galerie Durchlauferhitzer, das war unser Wohnzimmer am Ende. Das war ein Laden, der hatte 12 Quadratmeter und 2 große Schaufenster. Das heißt, da konnte man nicht viel machen. Aber wir haben diesen Raum immer gefüllt und dann ging es so ein bisschen weiter. Und dann, ach, da oben ist ja noch eine Wohnung. Und dann hat sich das halt immer mehr vergrößert. Weil am Ende auch ein kultureller Ort so.
Anfang der 90er gab es sowas in Magdeburg. Da hattest du hier in der Klausener Straße, da hatten sie so eine Villa okkupiert. Die ganze Villa war ein Theater mit Ausstellungsräumen und verschiedenen Theaterräumen und sowas. Und die ist dann wahrscheinlich irgendwann in ihren Eigentümer zurückgegangen und da wohnen jetzt sicherlich Leute drin. Ja? Das ist ja so ein bisschen, noch ein bisschen als Theater an der Angel hier in Magdeburg, was noch so in die Richtung geht.
Also wenig Maler sind da drin. Ich denke auch noch mal an die Kammerspiele damals zurück. Das war ja auch so ein Eldorado eigentlich.
Ja, man hat ja eigentlich so Gebäude, wenn ich so an den Kristallpalast denke oder ans Amo oder sowas. Also es gibt ja so Traditionsgebäude, die nicht genutzt werden in der Stadt. Könnte man da irgendwie...
Ja, also Haus der Talente zum Beispiel steht gerade frei.
Ja, das ist ja gerade, das wollen sie ja gerade irgendwie kein Geld dafür ausgeben, ja, aber das wär sowas, ja. Da hättest du wirklich abgefuckt, wie du sagst.
Ja, musst den Leuten das zur Verfügung stellen irgendwie.
Hier Carsten Steinmetz und Alex Bies, mit denen habe ich ja so ein paar Sachen zusammen gemacht. Da haben wir einmal dieses Krankenhaus, das Altstädtische, okkupiert, den Knast, den Wissenschaftshafen, das TGA-Gebäude und angefangen haben wir am Hasse in dem Haus Salomon. Da hat man schon sowas gespürt.
TGA, das ist in der Sivastorstraße, ja?
Ja, genau.
Genau, ja. Das Blaue.
Ja, das sind ja so eine Projekte, oder? Das ist ja so ein bisschen...
Und da sind halt die Leute zusammengekommen. Also das mit den Schiffen, das habe ich dann kuratiert, auch mit dem Kollegen von Tamas Salai, der das Kulturhauptstadtbüro in Magdeburg geleitet hat. Der war dann Kurator beim Kunstkraftwerk, mit dem habe ich auch damals Page gemacht. Und da habe ich gesagt, guck mal, Christian, wir haben Platz für 30 Leute, ich 20, du 10 und du machst die Texte. Mhm. Und dann sagt er, können wir mal gucken. Und dann sage ich, dann machst du mit oder machst du nicht mit? Und da sagt er, okay, ich hole meine Künstler und du holst deine Künstler. Aber bitte nicht alle aus Leipzig oder aus Magdeburg, sondern auch aus Leipzig und Dresden und Berlin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich kenne den noch in Berlin, den in Hamburg, den in China. So, und da haben wir die ganzen Leute zusammengetragen. So, und da haben wir in Magdeburg, also es waren, glaube ich, am Ende sogar 40 Positionen aus der ganzen Welt rangeholt. Aus Spanien, aus Barcelona, aus Paris. So, dann hatten wir auf einmal diese Fluktuation. Und im TGA war es ja genauso. Da kamen Hamburger. Und dafür ist halt Kultur ein super Motor, um halt frischen Wind in die Stadt zu bringen.
Was müsste man machen, um das anzuschieben, um das noch mehr anzuschieben? Also das ist ja immer so bloß punktuell. Das ist ja immer so eine Aktion und dann läuft das vielleicht im Sommer und dann ist wieder gut. Ja, das ist halt.
Na, ich müsste so Arbeitsstipendien geben, die es attraktiv machen, sich in Magdeburg niederzulassen. Wo man sagt, ein Jahr. Ich müsste jetzt sagen, man müsste vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen den Leuten schaffen, dass die pro Monat, die brauchen ja nicht viel. Man braucht vielleicht einen Tausender im Monat, wenn man keine großen Mietkosten hat und Material zum Arbeiten. Und das Material, das kann man von 1.000 Euro auch bewerkstelligen. Das braucht man aber, das Geld, wenn wir hier in Leipzig sind, das Atelier kostet 600 Euro, die Wohnung kostet 700 Euro, wie auch immer. Das sind halt hier alles laufende Kosten, aber hier kommen auch immer Leute her, die was kaufen. So, wenn ich jetzt in Magdeburg mache, ist es erstmal schwierig, einen Anlaufpunkt zu bilden, dass die Leute da hinkommen. Was wissen die, was hinten in der Brauerei im letzten Hof los ist? So, da muss erstmal ein Punkt geschaffen werden. Und um das zu schaffen, dass da was entsteht, wie bei der Freiraumgalerie, das war zum Beispiel ein potenzieller Ort eigentlich, dass da halt Ateliers sind, dass die Leute dort für einen schmalen Taler hinkommen und wenn jetzt sage ich mal, ein Leipziger Künstler sagt, oh, bei mir laufen die Geschäfte schlecht, aber in Magdeburg, da kriege ich einen Tausender, kriege ein Atelier und kann erstmal arbeiten, haben die einen Künstler. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir auch keine Kunsthochschule haben. Also es entsteht nicht von alleine, man muss es entstehen lassen.
Wenn so ein bisschen, wir haben es ja versucht im Buga-Gelände, diese Atelierwerkstätten da, aber das ist irgendwie
nicht so richtig. Ja, das ist zu schick so irgendwie. Ja.
Das ist schon cool. Ich habe das Angebot aber damals ausgeschlagen. Ich wollte das gerne haben, weil meine Oma um die Ecke gewohnt hat. Die hätte mir immer Suppe vorbeigebracht und so für ein Jahr. Da habe ich das nicht bekommen. Und nach einem Jahr so, da ist meine Oma gefallen und war dann auch nicht mehr so mobil. Und da habe ich denen gesagt, na jetzt weiß ich nicht. Also das ist schön. Sebastian Herzau ist zum Beispiel da und ich besuche den auch immer regelmäßig, wenn ich in Magdeburg bin. Ich finde das gut. Das ist halt einfach zu klein. So, denn, also das, nee, das ist zu klein. Also, entweder 3 oder 4 Ateliers, ich weiß es gar nicht mehr. Sie sind so in Reihe geschaltet, 100 Quadratmeter jedes, mit 2 Etagen.
Also man bräuchte irgendwie große Hallen. Selbst alte, ich war immer in Dessau, war das, glaube ich, da haben sie eine alte Industriehalle für eine Vernissage umgestaltet, mit Leinwänden und im Dunkeln abends Leinwände aufgezogen und auf die Leinwände dann die Bilder also angebracht. Und dann bist du durch eine dunkle Werkhalle gegangen, mit all diesem Charme, den so eine alte dunkle Werkhalle hat, ja, so mit Kran drinne und einem Schnickschnack, und bist dann halt quasi an diesen weißen Wänden mit den Bildern vorbeigegangen. Das war total faszinierend. Also es ist, so ist es beeindruckend. Das sind so Räume, so lost places. Also das wird es wahrscheinlich nur dann geben, wenn irgendwo mal wieder ein Unternehmen so eine Halle leer zieht. Ja?
Ich bin ja auch gerade in der Fabrikhalle drin, letztendlich. Ja. Also wir haben uns ja hier alle eingerichtet. So. Hier sind 8 Leute, da drüben sind nochmal 4. Da ist großes Gebäude. Insgesamt 100 Künstler auf dem Gelände.
Echt? Also 100 Künstler? Das ist ja. Und kann man da einfach so durchspazieren und sich das angucken? Oder wie ist das?
Ja, unten auf dem Hof, aber die Türen sind zu.
Also, okay.
Aber man kennt sich, ruft den an, machst du mal auf.
Also, das ist also keine Ausstellung, sondern das ist wirklich, sind Ateliers für euch, um zu arbeiten. Also so,
wo 100 genau.
Platz finden, was zu machen.
Genau.
Der Wahnsinn, ist ja genial.
Müssen wir mal hin, Alex.
Ja,
müssen wir mal nach Leipzig.
Ich lade euch gerne ein.
Oh ja. Das interessiert mich sehr. Eine Frage, die brennt mir jetzt die ganze Zeit schon auf den Nägeln, Robin. Die Fälscherwerkstatt oder die Fälschergalerie. Was ist das gewesen? Erzähl mal.
Das ist ein großer Umschlagsort gewesen, wo man Kunst kaufen kann. Ja, der Chef hat gesagt, wir produzieren Kunst. Das war unser Slogan. Jetzt seit 9 Jahren im Business freischaffend, stehe ich da nicht mehr so dahinter. Wir haben Manets nachgezeichnet, wir haben Pferdearsche nachgemalt, wir haben auch einen Kampendom gemalt, zum Beispiel, den auch Beltracchi damals gemalt hat.
Ja.
Wir haben Pop-Art-Porträts in Warhol-Stil von irgendeiner Mutti gemalt und sowas und hatten dann so Kategorien A, B, C, D von der Aufwendigkeit her und haben im Prinzip, wie soll man das sagen, die Leute sollten sich kein Poster an die Wand hängen, sondern die sollten sich ein Gemälde an die Wand hängen. Und mit jedem Bild, was wir verkauft haben, haben wir einen Platz für jeden freien Künstler an der Wand weggenommen. Und zwar mit irgendeinem Nachmalzeug von Franz Marc oder August Macke oder was weiß ich.
Ja.
Und wir hatten auch permanent Stress mit der Kunstsuche, mit der VG Bild. Das ist ja für mich total ein super Verein, wenn irgendein Konzern ein Bild von mir nimmt, sagen wir mal, bei Facebook war das drin, Facebook sagt, das ist jetzt mein Bild, die veröffentlichen das, dann kann ich sagen, bei der VG Bild, die haben ein Bild von mir genommen, kriege ich da was? Dann sagen die, ja, gucken wir mal, auch Auflage von 150.000, hier stehen 2.000 Euro zu, zum Beispiel für Werbezwecke, wegen Urheberrechtsgeschichten. Und wir haben da damals einen Trick gehabt, es gibt so 5 Punkte, die abweichen müssen. Das heißt, Wenn ich jetzt ein Bild nehme, zum Beispiel ein Warhol, das Original ist 70x70, verändere ich die erste Sache, mache das 50x50, habe ich ein anderes Format. Dann hat er es in Siebdruck gemacht, wir meinen das in Acryl, andere Technik. Der hat es in Blau und Grün gemacht, wir machen es in Gelb und Rot, andere Farbe. Dann war es Marilyn Monroe, wir nehmen aber Lise Müller aus Egeln.
Aus Möser.
Haben wir eine andere Komposition und der fünfte Punkt, ja, eine andere Zeit einfach. So. Und dann haut das schon mit dem Datum nicht hin und dann sind da einfach die drei Sachen müssen anders sein und schon ist es ein eigenständiges Bild. Es sei denn, der Künstler ist 70 Jahre tot, da kannst du das genauso nachmalen und sogar auch noch mit Picasso meinetwegen unterschreiben. Ist der schon 70 Jahre tot? Nee.
Nee, ist
er
noch nicht.
Der ist 79, warte mal, der ist 1881 geboren und wurde 94 Jahre alt. Das ist jetzt die Matheaufgabe.
81, 94 Jahre alt. Naja, in 70 und irgendwann passt schon so.
So rund. Nee. Wir haben keinen Naturwissenschaftler dabei heute.
Oder 94 Jahre wurde. Nee, der wurde 94. Habe ich 91 oder 94 gesagt? Tschüss.
94 hast du.
Aber also die Frage ist tatsächlich, ihr habt das gemacht, um Bilder nachzumachen und um damit Geld zu verdienen. Das war die Schule oder?
Nee, die hatten aber ausgewählte Maler und ich habe dort als Praktikant angefangen.
Okay.
Und konnte mich im Prinzip austoben und bei den Malern die ganze Zeit über die Schulter schauen. Und schauen, wie die das machen. Das war für mich eigentlich eine super Schule.
Und also ich muss ja sagen, ich habe ja so beruflich auch manchmal mit Fälschungen zu tun. Und also ich sag mal, so eine Leute wie Beltracchi, den würde ich schon als Künstler einstufen. Also weil der durchaus hätte eigene Kunstwerke, macht er ja heute auch. Und er hat ja eigene Kunstwerke eigentlich gemalt, hat die nur in anderen Stilen gemalt. Hat sich gesagt, wenn Beltracchi, also wenn ich das male, kriege ich dafür 300 Euro, wenn da aber, keine Ahnung, Monet untersteht, dann kriege ich dafür also eine siebenstellige Summe oder sowas. Das war ja so sein Ansatz. Und dann hat er ja quasi die Bilder nicht kopiert, sondern hat ja eigentlich Bilder kreiert, ja, aus irgendwelchen Biografielücken, aus Geschichten, die vom Künstler erzählt werden. Der hat eben lange an dem Fluss gelebt, hat dort immer wieder die Boote gemalt an der Flussbiegung. Und dann hat er eben noch ein Boot an der Flussbiegung gemalt. Und das passt eben genau in die Geschichte rein. Und ich habe ja auch gelernt, dass der Kunstmarkt so ist, die mögen, die wollen ja Geschichten haben. Der Kunstmarkt lebt ja von Geschichten, von Storys, von so kleinen Feinheiten und eleganten Episoden so ein bisschen. Und das hat er eigentlich nur genutzt. Das ist eigentlich so ein kleiner, also eigentlich ist Beltracchi, er lebt ja noch, ist Beltracchi ein Geschichtenerzähler gewesen, auch mit seinen Bildern. Also ich würde mir mal wünschen, er sagt ja, er behauptet ja selber von sich, dass noch ganz viele von seinen Bildern in irgendwelchen Galerien hängen.
In Museen sogar.
Ich würde mir mal wünschen, dass er irgendwann mal eine Biografie schreibt oder schreiben lässt, um diese Geschichten mal zu erzählen, weil das ist ja, also
ich glaube, ganz ehrlich, der hat unter seinem Kopfkissen eine Liste stehen, dass sein Tod einfach veröffentlicht wird.
Genau, in irgendeinem Tresor liegt sein Testament und da steht dann drin, wo seine Werke überall sind.
Der Typ war ja clever, der hat ja in der Provenienzforschung halt immer rumgebildet, also wie Alex schon sagt, dass das halt in irgendeinem Buch irgendwo aufgetaucht ist und es gab ja immer irgendwo Niederschriften, zum Beispiel wenn in die Fälschergalerie jemand gekommen ist mit einem Bild von Dr. Max Brückner, dann sind wir ins Antiquariat gefahren und haben in den Büchern Dr. Max Brückner gesucht und es gibt ja zahlreiche Bücher, wo die Bilder drin sind und da hat er ja halt auch Bilder gesucht, die halt irgendwo niedergeschrieben sind, die aber meinetwegen im Krieg die Nazis verschwinden lassen haben oder was weiß ich, in irgendwelchen Bunkern, wo die auch möglicherweise heutzutage liegen. Die Dinger hat er halt nachgemalt und der hat ja sein Großvater hatte angeblich eine Galerie in Barcelona.
Ja, und irgendeine Person, ja, wohl dieses Logo erfunden hat, ja, hier dieses Ex Libris quasi, was er auf die
Genau.
Gemacht hat, ja. Mhm.
Ich bin gerade nicht drauf gekommen und alle dachten, ah ja, cool, das wird schon hinhauen. Und keiner hat einfach nachgeschaut, ob es die Galerie wirklich gab. So. Und dann wurde es ja halt auch langsam eng, ja.
Die Leute wollen ja auch betrogen werden, so ein bisschen, ja. Aber es gibt ja immer wieder so Fälscher, die das eben so ausnutzen. Also die Giacomettis, die gefälscht worden sind. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst mit Herrn von Senke.
Ich glaube, 60.000 Euro so ein Teil oder so, ja.
Genau, aber das sind ja alles Geschichten, die erzählt werden. Und ich bin immer fasziniert, dass die Leute, also die wollen ja diese Geschichten auch glauben. Die wollen ja, dass, also da wird dir eine Giacometti-Figur angeboten für 20.000 Euro. Also jeder, der halbwegs 5 Minuten nachdenkt, müsste eigentlich wissen, also 20.000 Euro für so eine Giacometti-Figur geht nicht. Also das kann eigentlich nicht echt sein. Aber die Leute möchten, dass das echt ist und möchten, dass das ein Schnäppchen ist und kaufen es. Und dann sind eben halt 20.000 Euro weg oder sind investiert in eine Figur, die halt nicht von Giacometti ist. Ja, das ist so ein bisschen, also in der Plastik. Das waren ja diese Figuren dort. Also wer es nicht kennt, für unsere Hörer, einfach mal googeln, Giacometti-Figuren. Und vielleicht Giacometti und Betrug, da findet man garantiert was zu den Sachen. Was mich fasziniert daran, und da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Robin, also die Urteile. Also Beltracchi hat ja, glaube ich, 7 Jahre oder so bekommen, Freiheitsentzug. Also es war eine ziemlich erhebliche Strafe. Und dieser Graf von Senke, der die Giacomettis verfälscht hat, 300 Figuren, auch eine ähnlich hohe Haftstrafe. Offensichtlich ist die Gesellschaft da sehr empfindlich, wenn Kunst gefälscht wird. Also ich weiß
nicht. Man muss das mal mit Steuerhinterziehung vergleichen. Ich weiß es nicht, wie da die Sätze sind, aber.
Ja, für 1 Million gibt es ein Jahr, habe ich mal gehört. Also so ungefähr.
Ja. Ja, nee. Nee, für 1 Million, für 1 Million gibt es keine Bewährung mehr. Also wenn du 1 Million hinterzogen hast, dann ist vorbei mit der Bewährung.
Uli Hoeneß sitzt doch immer noch, oder?
Nee. Der sitzt im Stadion.
Der kommt nie wieder raus. Nee.
Nee. Ja, aber offensichtlich gibt es für Kunstfälschung relativ hohe Strafen. Und ich weiß nicht, wie hieß der junge Mann von der Post, der da zum Winkel, der hatte ja auch 1 Million hinterzogen und relativ wenig Strafen bekommen dafür so im Ergebnis.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die. Also bei Beltracchi würde ich sagen, die Leute kaufen sich ein Bild, sagen, das ist im Ersten Weltkrieg gemalt worden oder wurde vom Zweiten Weltkrieg gemalt und das hat den Krieg überlebt und oder der Künstler hat den Krieg erlebt und da spüre ich das Leid von dem Krieg in diesem Bild, so quasi zwischen den Zeilen in so einer Metaebene. Und dann sagen die, ach nee, das hat Beltracchi gemalt. Der hat doch nie einen Krieg erlebt, außer im Kalten.
Okay. So.
Und dann sagen die, ne, das Bild hat jetzt den ganzen Zauber verloren. Und das ist auch das mit der Geschichte, die glauben wollen. Aber wenn du denen dann halt die wahre Geschichte erzählst, dann sind sie halt angepisst. Und wenn das jetzt halt ein guter Sammler ist, sagen wir mal Günter Sachs oder sowas, der wird schon sauer sein. Und er kennt halt auch gute Anwälte. Und ich denke, über diesen Weg ist es halt gelaufen, dass die Strafen halt so heftig waren.
Okay, hat er die falschen Leute betrogen dann halt.
Der Werner Spieß ist ja aus der ganzen Geschichte so mit als leidtragende Figur rausgegangen, wegen dieser Max-Ernst-Geschichte.
Ja.
Und ich stelle mir das so vor, die haben den da in Freiburg in die Villa eingeladen, haben gesagt, guck dir das Bild an. Wir sind jetzt auf dem Markt für 7 Millionen Euro.
Ja.
Wir würden dir 2 geben.
Okay.
Wenn du sagst, das kenne ich aus dem Atelier.
Mhm.
Ich weiß es nicht.
Ja, so, weil
Werner Spieß ist echt die traurigste Figur in der ganzen Geschichte als Kunstwissenschaftler, der gesagt hat, ja, da war ich selbst dabei, als er das gemalt hat.
Ja.
Und
der müsste eigentlich in der Zelle nebenan sitzen, ne?
Der war sofort weg. So, ja. Naja. Mhm. Und da war ja dieses Aas aus Frankreich, diese Blonde, und die haben ja gesagt, der Campendong, das ist ja fast romantisch, die Geschichte. Die haben gesagt, das ist der schönste Campendong, den wir je gesehen haben. Mhm. Und fangen so an zu schwärmen. Dann wollte der Sammler aber auch wirklich wissen, ob das echt ist. Und dann sagen die Provenienzforscher, ja, das ist echt. Und dann gucken sie sich das Bild von vorne, von hinten an, alte Rahmen, hat so ein bisschen nach Rauch gerochen, ein bisschen Dreck hinten drin. Oh. Das hat ja alles selber reingestopft hinten, so mit dem Spachtel.
Es gibt einen sehr schönen Film dazu, den kann man sich durchaus mal angucken. Das ist wirklich gut gemacht.
Und da haben die, das finde ich auch geil, da, es gibt ja so Techniken, zum Beispiel im Grunewald-Altar, da gibt es dann halt eine Farbe. Das ist eine Hautfarbe, die aus dem Cadmiumrot gemacht wurde oder aus dem Zinnoberrot oder aus Magenta mit Gelb. Jetzt gehen die da ins Detail rein, zack, checken die Farbe und wissen genau, wenn jetzt ein altes Gemälde restauriert wird, aus welcher Farbe man diesen Hautton bringt. Genau. Dann kannst du genau die Farbe anmischen und die Lücke schließen.
Ja, ja.
Und da fangen die an, die Farben auszuchecken. Und der Kampnong hat damals mit Zinkweiß gemalt und Beltraki hat auch Zinkweiß genommen. Und da war ein ganz kleiner Teil Titanium, ganz kleiner Teil Titaniumoxid drin. Das habe ich hier in Massen. Oder das ist halt so
nach dem zweiten
als Chinaweiß.
Aber jüngeren Datums, ja, das gibt es noch nicht so lange.
Das war auch, glaube ich, das war ein ganz großes Pech, das waren 4 oder 5 Jahre Unterschied. Da haben die, und dann dachten die so, ja, da ist Titaniumoxid drin. Das gab es erst 1918. Das Bild ist von 1914. Alle so, was? Nee. Ja. Und dann haben sie genauer nachgeguckt. Aber ich denke, er hat das als Herausforderung gesehen, dieses Bild zu malen. Mhm. Und deswegen war das auch so geil. Das ist halt wirklich auch ein wunderschönes Bild.
Kann ich ja verstehen. Also bist du ja auch ein bisschen begeistert von Beltraki, oder? Von seiner Art, also von den Möglichkeiten, die er hat, ja.
Also die Fälschungsgeschichte finde ich irgendwie ganz großartig, aber jetzt sein eigentliches Oeuvre, wo er jetzt Prominente malt und so, das finde ich eher Käse, aber die Geschichte damals, das ist für mich der größte Betrug überhaupt gewesen.
Aber das Kuriose ist ja, also verstehe einer die Kunstwelt, ja. Das Kuriose ist, durch diese Fälschung hat er sich einen Namen gemacht, auch wenn er dafür 7 Jahre gebüßt hat. Ich weiß gar nicht, ob er die abgesessen hat, aber lassen 2 Drittel. Ja. Haben, weiß ich nicht. Damit hat er sich den Namen gemacht und jetzt hat er einen Namen und wenn du jetzt kannst du auch einen Beltraki kaufen und der wird auch sein Geld wert sein, irgendwie, denke ich mir.
Eben, ich habe mal geguckt, 50.000 Euro für so eine mittelgroße Leinwand, die bei mir 12 bis 20 kostet.
Das ist Wahnsinn, ja, das ist schon...
Und hier auch so ein, ne, ich glaube, das war noch ein kleineres Format, also die liegen bei mir so bei 6,5 und bei dem 50.000. So geht er dann erstmal so in die Verhandlung rein.
Die Leute kaufen die Geschichte halt mit. Ja. Das ist eben immer so ein bisschen dieses Drumherum. Cool. Cooler Ausflug in die Kunstwelt. Das ist so eine Entführung in eine andere Welt auch so ein bisschen. Hast du noch eine Frage, Thomas?
Wie es weitergeht jetzt so bei Robin, wenn die Pandemie vorbei ist, wo die nächsten Ausstellungen geplant sind, das würde mich jetzt mal interessieren.
Na, aktuell haben wir Fabra Ars am Ulrichplatz in der alten Burggalerie. Das ist jetzt eine neue Galerie, die war früher im Hundertwasserhaus, ist jetzt am Ulrichplatz. Ja. Da geht's los und die Landesgartenschau steht an. Dann noch eine Sache mit dem Kulturanker in New York. Wenn es dann mal kommt, wir waren vor 2 Jahren in Taiwan, haben dann den Expo-Pavillon für die Blumen-Expo gemacht und gehen immer mit den Projekten weiter und und ich hoffe, dass hier unsere Galerienlandschaft wieder aus dem Winterschlaf erweckt und wir irgendwann wieder alle zusammen und trotz alledem, trotz Abstandsregelung, trotz Masken, das werden wir alles einhalten und die Künstler sind alle bestrebt, sich wirklich daran zu halten. Wir denken immer alle, wir sind krank, wir wollen keinen anfassen, wir wollen keinen anstecken und das funktioniert eigentlich hier ganz gut. Wir haben keine Corona-Fälle auf der Spinnerei und treffen uns trotzdem. Dass die Leute sich das zu Herzen nehmen und dass wir irgendwie diesen Mist irgendwie möglichst schnell in den Griff kriegen und da ein Ende finden, dass wir hier wieder normale Kulturveranstaltungen erleben können und die Leute, die draußen sind, halt auch nochmal ein bisschen in unsere Welt reinholen können und teilhaben lassen können. Das hoffe ich. Wenn das kommt, dann gibt es ja auch wieder die Ausstellung und dann geht es erst weiter.
Also Kultur fehlt, glaube ich, ganz vielen Leuten. Das ist auch ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ich freue mich auf nach Corona, auf viele tolle Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Vernissagen.
Gerne.
Und ja.
Oder wir fahren auch nach Leipzig, oder Alex?
Wir fahren auch mal nach Leipzig, definitiv.
Das Atelier wollen wir mal sehen von Robin.
Und ich mal besuchen. Nee, also ich freue mich, dass das geklappt hat und sage erstmal Dankeschön, Robin. Und wir beobachten das und wir hoffen alle, dass nach Corona das mit der Kultur schnell wieder hochfährt.
Na klar.
Vielen herzlichen Dank.
Okay.
Wir freuen uns.
Genau, tschüss.
Tschüss.
Ich danke euch. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.
Tschüss.